Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern. Das ist der Leitspruch von ASCHA, einem karitativen Non-Profit-Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen in Kamerun zu helfen und sie zu unterstützen. Dies gilt in erster Linie für die Kinder. Katja und Felix Bruin aus dem Unterübrig haben dieses Projekt vor 16 Jahren ins Leben gerufen. Und so bin ich heute erneut im Gespräch mit Katja Bruin und ich freue mich sehr auf Ihre Gedanken, die sie uns schenken wird von der letzten Reise Ende 2022, Anfang 2023. Guten Tag, liebe Katja.
Ja, guten Tag, liebe Andrea, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einmal gemeinsam im Gespräch sein dürfen.
Wir durften schon diverse Sendungen machen, die auch sehr viel Anklang bei der Zuhörerschaft gefunden haben. Aber es gibt neue Zuhörerinnen und Zuhörer, die ASCHA noch nicht kennen. Kannst du ein Porträt über euch machen, Katja?
ASCHA, das ist ein Non-Profit-Verein, ein karitativer Non-Profit-Verein, der von meinem Mann Felix und von mir gegründet wurde. Unser Ziel ist es, vor allem mittellose Menschen in Kamerun in erster Linie die Kinder zu unterstützen. Die Spendengelder verwenden wir für Schulhausbauten, für Schulmaterial, wir finanzieren Schulgelder. In abgelegenen Dörfern bohren wir nach Wasser und errichten Brunnenbauten. Wir bauen Spitäler, bringen zum Teil Verbrauchsmaterialien und Hilfsmittel auch für Behinderte wie Rollstühle. Kranken Kindern ermöglichen wir eine Operation oder eine Behandlung im Spital vor Ort. Wir vermitteln Kinderpatenschaften. In der Zeit der Hungersnot im Extremnord des Landes sind wir sehr aktiv, dass wir Nahrungsmittel einkaufen, zwischenlagern und dann verteilen, wenn die Menschen ihre Vorräte verbraucht haben. Und mittellose Familien unterstützen wir gezielt, indem wir ihre unterernährten Kinder in unser Mutter-Kind-Programm aufnehmen. Und dass alle Spenden den richtigen Platz finden, fliegen wir immer selber nach Kamerun in unserer Freizeit. Wir gehen dort in die abgelegenen Dörfer, wo sonst niemand vorbeikommt, wo es wirklich am nötigsten ist und wir verteilen alles persönlich. So sind wir sicher, dass alles am richtigen Ort ankommt und die Kosten für den Flug, für die Reise, den Fahrer, das finanzieren wir alles privat, sodass wir sagen können, bei unserem Non-Profit-Verein ASCHA kommt wirklich jede Spende zu 100% nach Kamerun.
Katja, du warst wieder im Dezember, Januar 2023 in Kamerun. Was trägst du gegenwärtig in deinem Herzen von dieser Reise?
Genau, ich war wieder während 6 Wochen direkt vor Ort. Ich bin kurz vor Weihnachten gestartet und ich habe mich vor allem in der Region Nordkamerun befunden, in der Diözese Yagoa. Ich bin über den Tschad eingereist, weil es einfach dort viel näher an dieser Region ist. Und ich bin im Moment ausschließlich in diese Region gereist, weil dort aktuell sehr viele Projekte von uns laufen und die Not wirklich am größten ist. Ich habe nach der Rückkehr in die Schweiz einige Tage gebraucht, um das alles verarbeiten, um etwas Abstand gewinnen, um auch wie ein Fazit ziehen zu können, was haben wir im vergangenen Jahr 2022 gemacht, wo waren wir wirklich erfolgreich, wo drückt der Schuh aktuell am meisten, weil jeden Tag vor Ort, das ist ein Abenteuer von morgens bis abends mit unvorhergesehenen Ereignissen. Aber ich liebe es, im Gewühl der Kinder zu versinken, sei es bei Schulbesuchen oder eben in unserem Mutter-Kind-Programm. Ich liebe diese faszinierenden Begegnungen mit alten Menschen, die in diesen kargen Gegenden überlebt haben, wo ich wahrscheinlich keine 2 Tage überleben könnte. Und dann gibt es die seltenen Augenblicke wie Spaziergänge bei Sonnenuntergang im einsamen Busch unterwegs bei unseren Menschen. Es gibt dann zwischendurch ein Gefühl von Ferien, von absoluter Freiheit, eine große Dankbarkeit, eine Ruhe, Frieden in mir und auch wieder Energie für den nächsten Tag. Und was mir am Schluss wirklich auch immer bleibt und was sehr wichtig ist, dass die Kirche in dieser Region die einzig wirklich funktionierende Institution und auch der einzige Hoffnungsschimmer ist inmitten unendlich großer Armut. Meiner Meinung nach bringt auch diese Formation in der Kirche mehr als was die staatliche Schule bieten kann. Man predigt jung und alt, seid ehrlich, schaut füreinander, teilt, betrügt nicht, sprecht die Wahrheit, stehlt nicht immer und immer während den Predigten höre ich das. Und gemeinsam, wenn ich dort bin mit den Ordensschwestern, mit den Pfarrern, auch mit den Bischöfen, können wir wirklich aktiv der Bevölkerung helfen. Und wo wir dann halt nicht helfen können, heißt es meistens in ihrem optimistischen Sinn, ja, wir müssen beten. Aber auch das gibt trotzdem Hoffnung.
Katja, du hast erwähnt, dass du über den Tschad einreisen musstest, weil es einfacher ist. Welche Eindrücke hast du vom Tschad bekommen und ist das Zukunftsmusik für Ascha?
Es ist so, dass wenn ich über den Tschad nach Nordkamerun reise, ist es sehr viel nahe. Die Distanz vom Flughafen N'Djamena bis dort, wo wir aktiv sind, das sind nur einige wenige Kilometer über die Brücke bis nach Kusseri, bis wir schon in Kamerun sind. Und das hilft natürlich, dass ich sofort die Arbeit aufnehmen kann, während wenn ich in Yaoundé oder Douala im Süden von Kamerun einreisen würde, zuerst einmal 1400 Kilometer unter die Räder nehmen muss. Das ist sehr beschwerlich und sehr lange. Und aber auch die Reise über N'Djamena ist lange und beschwerlich. Die Wege sind nicht überall passierbar. Die Straßen sind generell überall schlecht. Und zum Teil hat es über Flüsse keine Fähren mehr. Da muss man dann weite Umwege fahren. Aber wir waren auch schon im Tschad aktiv, weil schlussendlich ist es wie das gleiche Volk, das einfach getrennt wurde durch zum Beispiel den Fluss während der Kolonialzeit. Das sind die gleichen Völker, die gleichen Familien, sie sprechen die gleiche Sprache. Und auch in unserem Programm, zum Beispiel Mutter-Kind-Programm, haben wir sehr viele oder überwiegend Kinder aus dem Tschad. Wir sind eigentlich sozusagen schon auch im Tschad aktiv geworden.
Das sind unheimlich lange Distanzen, die ihr jeweils fährt. Dort gibt es keine Autobahnen. Wie ist die durchschnittliche Geschwindigkeit, die ihr fahren könnt? Und wie lange dauert zum Beispiel eine Fahrt von 1400 Kilometern?
Diese 1400 Kilometer, die ich da angesprochen habe, von Yaoundé nach Jagua bis in die Diözese Jagua, die unternehmen wir tatsächlich an einem einzigen Tag. Wir fahren morgens um 4 Uhr ab und reisen durch, ohne anhalten, eigentlich nur anhalten an der Tankstelle und fahren dann sofort wieder weiter und kommen dann ungefähr gegen 10 Uhr abends am Ziel an. Und das ist sehr beschwerlich. Die Straße ist nicht überall gut. Sie ist zwar auf dieser Strecke geteert, aber es hat überall Schlaglöcher, Tiefe, man muss immer von links nach rechts kurven. Das ist sehr, sehr beschwerlich. Und die andere Strecke dann über N'Djamena, Kusseri nach Jagua, das ist eine Buckelpiste, da kann man höchstens noch mit 20 Stundenkilometer fahren. Das ist eine Piste, nicht geteert. Man kommt kaum vom Fleck. Und das Schlimme ist, dass auch die Lastwagen und alle über diese einzige Piste fahren müssen. Das ist schon eine große Tortur.
Katja, wie sieht das aus mit den Benzinpreisen und gab es auch eine Knappheit?
Genau, die Preise sind generell überall gestiegen. Im gesamten Land herrscht enorme Teuerung, egal ob das für Benzin ist. Wir mussten oft Benzin suchen gehen oder auch wieder darauf warten, dass es Neues gab. Auch Lebensmittel, Baumaterialien, Alltagsgegenstände, alles ist enorm viel teurer geworden, um das Dreifache. Es macht alles sehr schwierig und man muss auch sehr flexibel bleiben. Vielleicht sitzt man mal 1, 2 Tage an der gleichen Stelle und kann nicht weiter, weil es kein Benzin hat.
Wird wahrscheinlich auch schwierig dann, um die Zielsetzungen zu erreichen, die ihr vor der Reise euch vorgestellt habt. Was war grundsätzlich die Zielsetzung dieser Reise Ende 2023, Anfangs 2023?
Meine Zielsetzung war es, dass ich während dieser Reise alle Brunnen, die wir im 2022 gebohrt haben, dass ich all diese besichtigen und überprüfen kann. Das sind 34 Stück. Die waren zum Glück alle funktionsfähig. Trotz der verheerenden Überschwemmungen und der Flut im vergangenen Jahr in dieser Region war glücklicherweise keiner defekt. Überall herrschte große Dankbarkeit in der Bevölkerung. Wir hatten oft eine richtige Feier einen ganzen Tag lang, weil die Menschen so froh sind, dass sie endlich sauberes Wasser haben. Ich besuchte rund 50 Patenkinder, die wir in dieser Region haben. Ich fand alle unsere 13 Kinder aus dem aktuellen Kinderkalender, den wir verkaufen, konnte ihnen das Schulgeld geben. Und ich besuchte alle unsere 11 Drillingsfamilien, die wir im Programm unterstützen. Dann haben wir 26 neue Kinder für eine Operation von ihren deformierten Beinen registriert, die wir dann in diesem Jahr zur Operation in den Süden evakuieren werden. Dann besichtigte ich auch unsere Aufbauten, die wir aktuell haben. Das ist das neue Kinderspital in Jagua, ein weiteres Gebäude, ein drittes für unser Gymnasium in Jagua, ein neues Hirselager ebenfalls in Jagua und ein neuer Kindergarten in Gobo. Und an all diesen Plätzen konnte ich festhalten, wir sind auf dem richtigen Kurs und wir können in den bevorstehenden Monaten eröffnen.
Liebe Katja, welche Station hast du besucht? Du hast zwar bereits einige erwähnt, und was ist an Arbeit angestanden? Neben der Überprüfung der Brunnen, was ist angestanden?
Ja, ich war wie immer überall sehr nahe am richtig harten Leben der Bevölkerung. Die Bevölkerung, die vertraut mir blind. Die Menschen sind offen für jegliche Hilfe und sehr dankbar. Und wenn man sich auf sie einlässt, man gehört sofort dazu. Und die weiße Frau gilt grundsätzlich als Ordensschwester, als Helferin, als gute Person und vor allem als Ärztin. Und ich bin jetzt auch froh, dass wir in naher Zukunft in dieser Region gemeinsam unter der Führung der Diözese Jagua unser eigenes Kinderspital haben werden. Das Gebäude ist fertig. Es geht jetzt an die Einrichtung, die Wasserleitungen verbinden zum Tank, ein Solardach und einen Generator installieren. Ich habe dann kürzlich 40 Betten und 20 Infusionsständer bestellt, die im Süden des Landes angefertigt werden. Und als erstes suchen wir jetzt einen Nachtwächter, weil sonst ist alles weg, bevor wir überhaupt eröffnen können. Es hat verschiedene Arbeiten gehabt während der Reise. Wir haben während meines Aufenthalts, während nur einer Woche, mit der im letzten Jahr gekauften Ambulanz zweimal eine in den Wehen liegende Frau für einen Kaiserschnitt aus unserem kleinen Gesundheitszentrum nach Jagua evakuiert. Das heißt, es sind 50 Kilometer. Wir brauchten dafür 90 Minuten über eine holprige Piste. Wahnsinnige Strapazen für diese Menschen. Und aus Gobo, wo wir die Frauen evakuiert haben, hat rund 50 Geburten und glücklicherweise laufen die meisten ohne operativen Eingriff ab. Aber während dieser Fahrt mit den Frauen, mit den zwei, wir hielten auch im Busch an, weil wir dachten, oh, das kommt jetzt allenfalls unterwegs. Bei der ersten Fahrt ist leider das Kind im Mutterleib verstorben. Bei der zweiten hatte schon, bevor wir losfuhren, das Ärmchen rausgeschaut und die Geburt fing anscheinend gemäß der Mutter schon am Vorabend an. Die Angehörigen brachten die Gebärende am Sonntagmorgen nach der Messe im Schubkarren zu Fuß von weit her. Zum Glück, dieses Kind hat wirklich überlebt mit halt gebrochenem Ärmchen. Aber der Zustand an vielen Orten des Staats in den Spitälern ist wirklich untragbar. Es wird nichts mit einem ankommenden Notfall unternommen, bevor man nicht mit Handschuhen und vor allem mit finanziellen Mitteln ausgestattet vor dem Personal steht. Wir haben dann diese Frauen mitgebracht und es konnte ihnen glücklicherweise geholfen werden. Aber es ist für mich gefühlt eine andere Welt, in der wir uns in Kamerun befinden. Es fehlt wirklich manchmal schon an kleinsten Dingen. Und bei einer Krankheit eine korrekte Diagnose zu stellen, ist meistens unmöglich, weil es einfach an Fachärzten und vor allem auch an Spitälern fehlt.
Dann habe ich gelesen, dass ihr auch ein Kind wieder im Busch gefunden habt und das ist immer wieder der Fall. Wieso kommt es so weit? Ist das die Not des fehlenden Geldes?
Das ist genauso, das ist die Not des fehlenden Geldes. Dieses Kind wurde nicht weit von uns, unserem Mutter-Kind-Programm gefunden Und es ging dann per WhatsApp das Foto überall herum und ich habe sofort gesagt, ja, bringt es zu uns, weil der Staat, sie haben erstens keine Gelder und zweitens auch nicht wirklich das Interesse. Und nach wenigen Tagen ist die Mutter tatsächlich mit ihrem Bruder und mit dem Baby gekommen und wir haben uns auch unterhalten und gefragt, wo der Schuh drückt und sie hat gesagt, sie hat schon drei Kinder und sie weiß nicht, wie sie dieses Baby durchkriegen soll und ihr Mann ist weit entfernt in Douala am Arbeiten und vermutlich hat er sie auch verlassen, weil er schickt ihr kein Geld, er hat sie zurückgelassen. Sie war schlicht so verzweifelt und es gibt keine Institution, wo sich solche Fälle hinwenden können. Und ich denke, in der Schweiz auch gibt es Babyklappen für verzweifelte Mütter. Und in Kamerun hat es auch verzweifelte Mütter. Und zum Glück fanden wir das Baby rechtzeitig, haben die Mutter dann mit dem Kind aufgenommen. Nach 1, 2 Wochen hatte sie sich gefasst und hat sogar gesagt, sie geht jetzt zurück und sie weiß, wo sie wieder hinkommen kann, falls es zu Hause wirklich nicht geht. Also im Moment ist sie wieder bei sich zu Hause mit den restlichen Kindern und mit ihrem Baby.
Sehr schön. Was trägst du momentan in deinem Herzen in Bezug auf Sorgen?
Ja, Sorgen für mich, der Besuch im Flüchtlingslager von Lugunbirni war wirklich sehr, sehr emotional. Es war auch der allerschwierigste Moment der ganzen Reise seit langer Zeit und ich würde sogar sagen von all meinen Reisen. Ich wollte wirklich schon lange dorthin gehen. Als ich dort war, sehr bald weinte ich, bald nur noch. Es waren einfach überwältigende Gefühle. Ich war nicht mehr imstande, mit den Menschen zu sprechen. Diese Flüchtlinge, die kommen aus dem Tschad, die haben wir vergangenen Herbst mit unserer neuen Pirogue vor den Fluten gerettet. Und als ich dort war, es in dem Lager, es zog mir wirklich komplett den Boden unter den Füßen weg. Ich weiß, diese Menschen haben alles verloren im vergangenen Herbst. Sie haben auch Familienangehörige verloren. Aber diese, die jetzt da sind, sind rund 800 Personen in diesem Lager. Es waren ausschließlich Frauen mit ihren Kindern. Die Männer sind jetzt zurück in den Dörfern, um den Wiederaufbau der Häuser in den Angriff zu nehmen. Aber alle ihre Ernten sind zerstört und sie haben wirklich alles verloren. Wir konnten dann in diesem Lager als Soforthilfe 5 Tonnen Hirse verteilen. Also das heißt einen Sack pro Familie. Wir haben rund 50 Familien. Und die Einheimischen dort sprechen wirklich von einem Zeichen des Himmels, von einer Eingebung von unserer Koordinationsperson vor Ort, dem Pfarrer Sidoan, weil er hatte die Idee mit dieser Piroge und die wurde wirklich tatsächlich kurz vor dieser enormen Hochwasserkatastrophe fertiggestellt. Wir hatten die zwar geplant für Evakuationen von kranken Personen während der Regenzeit oder für Transport während der Regenzeit. Und die wurde jetzt wirklich zum Lebensretter. Und trotz unserer Hilfe, die wir dort leisten können, es ist und bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es gibt auf kürzester Strecke 10 solche Flüchtlingslager. Wir können nicht allen helfen. Aber ja, nichts helfen ist für uns keine Option.
Wie gehen die Leute mit dieser Last um? Also einerseits eine enorme Teuerung, dann die Lebensmittelknappheit, dann die Thematik der Hochwasserkatastrophe. Das sind sehr viele Dinge, die zusammenkommen. Leben Sie noch positiv in die Zukunft?
Ich frage mich wirklich sehr oft, wie diese Menschen diese Lebensfreude trotz allem bewahren. Sie sind immer aufgestellt, sie sind immer fröhlich, sie sind immer positiv, es kommt schon gut. Man betet viel. Das ist wahnsinnig für mich eindrücklich, wie sehr sie immer das Gute sehen. Und auch als ich in dieser Situation so komplett verloren war, haben sie zu mir gesagt, weißt du, wir sind uns schon so viel gewohnt und wir kennen das schon. Und es ist halt einfach so, und wir können nicht viel anderes tun als hoffen und beten.
Katja, du hast auch von der hohen Kindersterblichkeit gesprochen. Ich habe gesehen bei euch unter ascha.ch das Projekt Engelskinder und ich habe das irgendwie in Verbindung gebracht, aber du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch interpretiert habe.
Dass die Engelskinder auf unserer Webseite Das sind während den Jahren, die wir in Kamerun tätig sind, haben wir leider schon so viele Kinder verloren. Es sind jetzt rund 75 Stück. Zum Teil habe ich die sehr gut gekannt, zum Teil haben wir die selber gefunden irgendwo. Sie kamen zum Teil zu uns, es war halt schon zu spät oder sie starben unmittelbar nach der Ankunft im Spital. Es war auch oft das Geld da oder wir haben das Kind vom ersten Tag an gekannt, hatten es bei uns gepflegt und wir konnten trotzdem nichts tun, weil manchmal es fehlt auch an nötigen Geräten oder an Medikamenten und man fragt sich dann schon, ja, warum? Es schmerzt einfach jedes Mal, diese kleinen unschuldigen Engel zu verlieren und weil ich sie nicht vergessen wollte, habe ich ihnen diese Seite gewidmet.
Ascha ist ein Kinderhilfswerk, das vor 16 Jahren von Katja und Felix Bruin im Unterrieberg gegründet wurde. Sie reisen jeweils mindestens einmal pro Jahr nach Kamerun, helfen vor Ort mit und die Spendengelder, die gehen direkt an die Kinder und die entsprechenden Stellen. Wir sind heute erneut im Gespräch mit Katja Bruin. Und sie berichtet über ihre letzte Reise nach Kamerun Ende 2022, anfangs 2023. Liebe Katja, wenn du ein Resümee ziehen würdest über diese 16 Jahre, was waren die Highlights?
Ja, es ist wirklich schon eine lange Zeit und es ist schon viel geschehen in dieser Zeit und bis heute, es erfüllt mich wirklich total von ganzem Herzen. Es ist so schön. Ich würde nichts mehr anderes tun wollen. Es waren jetzt 27 Reisen. Wir haben über 40 Primarschulhäuser eröffnen können, ein Gymnasium. Wir konnten zwei Spitäler oder Operationssäle eröffnen. Zwei weitere sind jetzt im Aufbau. Wir konnten 500 Kinder operieren, die Deformationen hatten an ihren Beinen. Die meisten von ihnen hatten diese Rachitis-Krankheit. Wir konnten 130 Brunnenprojekte realisieren. Aktuell betreuen wir 75 Patenkinder. Und ich denke, das Schönste für mich war der Aufbau des Mutter-Kind-Programms, weil wir damit so viele Kinder vor dem Hungertod retten konnten. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir in den letzten 2 Jahren deutlich weniger unterernährte Kinder in unser Programm erhalten. Seit meinem letzten Besuch vor einem Jahr haben wir ausschließlich 6 neue Fälle bekommen. Und eines ist neu dazugekommen, während ich dort war. Und vor 4 Jahren nahm ich 10 Kinder auf in nur einer Woche. Aber ich möchte jetzt vorsichtig bleiben in der Schlussfolgerung, dass wir die Großregion Umgobo von der Unterernährung ihrer Kinder befreit haben, weil dieses Jahr, das wird erneut das Schlimmste werden, weil so viele Bewohner ihre Ernten verloren haben. Aber ich denke, wenn wir es dieses Jahr erneut schaffen, so wenig neue Fälle zu bekommen, dann konnten wir wirklich viel Positives bewirken, nicht zuletzt dadurch, dass wir zusätzlich zu der alljährlichen Hirseverteilung seit 2 Jahren während der schlimmsten Malariazeit auch immer die Kinder im Spital Umgobo kostenlos behandeln. Das kann dann sehr viele retten vor weiteren Erkrankungen und vor allem vor dem Einstieg in die Unterernährung. Und natürlich das saubere Trinkwasser, das hilft der Bevölkerung enorm stark, überhaupt weniger kranke Kinder und kranke Menschen insgesamt zu haben.
Ist das Grundnahrungsmittel die Hirse?
Das Grundnahrungsmittel in der Region von Nordkamerun ist die Hirse. Die Menschen lieben die Hirse und essen sie auch jeden Tag. Sie zermahlen sie zu einem Mehl und daraus wird dann die Bul gemacht, so ein runder Klumpen, der sehr, sehr nahrhaft ist. Und das lieben sie und essen sie wirklich sehr, sehr gerne. Aufgrund der Probleme mit der Flut und der zerstörten Wälder müssen wir jetzt aber auch auf andere Lebensmittel ausweichen, wie Reis, das in der Region auch noch an gewissen Orten angepflanzt wird, oder Mais, das wir aus anderen Gegenden herantransportieren.
Mögen Sie Reis und Mais, Katja?
Ich denke, Sie bevorzugen schon die Hirse, aber wenn nichts da ist und man Hunger hat, wird alles gegessen.
Jetzt haben wir sehr viel Positives gehört. Es gibt sicher aber auch Projekte, die ihr nicht realisieren konntet.
Zum Glück gibt es tatsächlich nicht so viele Projekte, die nicht realisiert werden konnten bis jetzt. Wir haben zum Beispiel seit Mai 2018 in den Kriegsregionen des Landes, dort wo Englisch gesprochen wird, haben wir Projekte, die jetzt absolut auf dem Stillstand stehen, weil wir nicht hin können und weil die Menschen auch nichts tun können. Dort haben wir 2 Projekte, einen Kindergarten und ein großes Spital, das jetzt halbfertig sind und ja, entweder gar nicht weitergehen oder nur sehr langsam weitergehen. Und wir haben auch weniger Kontakt zu den Ordensschwestern in dieser Region, halt nur per WhatsApp, weil wir nicht selber hingehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und gezwungenermaßen ist das dort, konnte noch nicht realisiert werden. Aber sonst muss ich sagen, im Großen und Ganzen, was wir im Kopf hatten, was wir wollten, besprechen wir immer mit den Menschen vor Ort, mit den Ordensschwestern, mit dem Bischof vor Ort. Und wenn sie finden, das ist ein gutes Projekt oder sie bringen ihre Projekte zu uns, gemeinsam realisieren wir eigentlich Projekte, die notwendig sind und die sind alle erfolgreich gegangen.
Du sprichst die Zukunft an. Wie siehst du die kommenden Jahre für Ascha?
Ich denke, kurzfristig habe ich vor allem im Kopf, dass wir unsere 5 Getreidelager füllen können, weil wir wegen der Flut wirklich dringend alle Lager bis Mitte Jahr füllen müssen. Die Bevölkerung hat keine Vorräte, keine Ernten mehr und es ist schwierig, auf den Hauptmärkten in der gesamten Großregion Einkäufe tätigen zu können. Und unsere Koordinationspersonen vor Ort, die Pfarrer, versuchen nun auf den kleinen Buschmärkten Getreide zu organisieren. Oder gleichzeitig haben wir in einer ganz anderen Region 550 Kilometer weit entfernt Mais bestellt, den wir jetzt in unsere Lager transportieren wollen. Was ich auch sofort umsetzen will, sicher in diesem Jahr, sind, dass wir diese aufgenommenen Kinder vom Mutter-Kind-Programm, das sind aktuell rund 40 Stück, die sind jetzt alle zwischen 2 und 5 Jahren alt, Und ich möchte als Weiterbildung für das Mutter-Kind-Programm in Gobo noch dieses Jahr unseren Kindergarten eröffnen. Das Gebäude ist zwar da, der Staat macht es uns aktuell ein wenig schwer mit vorgegebenen Regeln. Und die Eröffnung wurde noch nicht erlaubt, aber wir sind da zuversichtlich, dass wir das alles auf die Reihe kriegen. Und zudem sind wir wirklich stolz auf diese unsere Kinder, die anderen weit voraus sind, weil sie sind zweisprachig aufgewachsen. Sie lernen Sauberkeit und Hygiene von Kindesbeinen an und sie lernen vor allem auch Umgangsformen mit anderen. Das gibt dann Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Längerfristig sehe ich so, dass ich einfach auf mich zukommen lasse, was kommt. Ich denke, der Weg ist nicht von mir vorbestimmt. Ich denke schon auch, das ist der Plan von Gott, den ich ausführe und was er mit mir vorhat, weiß ich nicht. Ich hoffe und bete einfach, dass ich gesund bleibe, so dass ich weitermachen kann, jeden Tag ein wenig Gegensteuer geben und dass wir uns vor allem auf die Kinder, auch auf die nächste Generation konzentrieren, dass man ihnen vorlebt, wie man teilt, wie man ehrlich ist und sich halt trotz allem nicht von der Misere herunterziehen lässt. Und ich habe ja immer so viele liebe, gute Seelen um mich herum, die gleiche Idee vom Helfen haben und es sind wirklich auch diese Kinder vom Mutter-Kind-Programm und die Kinder allgemein, die mich jeden Tag motivieren, weiterzumachen und mich für sie einzusetzen.
Katja, was habt ihr in diesen 16 Jahren gelernt?
Während dieser Zeit sind wir wirklich immer sehr nahe am harten Leben der Bevölkerung, die Bevölkerung, die uns blind vertraut, wenn man sich auf sie einlässt, man gehört sofort dazu. Und die Mentalität, die ist ungezwungen. Es geht dann alles in seinem eigenen gewohnten Tempo vorwärts. Es ist auch am Ende eines Gespräches oder Besuchs nicht immer alles ganz geklärt. Die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Ethnien, das bringt auch ab und zu Verständigungsprobleme. Aber am Ende funktioniert immer alles und ich habe gelernt, entspannt zu bleiben. Meine Erfahrung zeigt mir, es kommt alles zur rechten Zeit. Ich liebe es einfach, im Gewühl der Kinder zu versinken, sei es bei Schulbesuchen oder im Mutter-Kind-Programm. Und das ist sicher das, was wir vor allem gelernt haben, entspannt bleiben und es kommt schon alles zum rechten Zeitpunkt.
Radio Gloria hat in den letzten Wochen auch für Pfarrer Siduan gebetet, weil er einen Unfall hatte und nicht laufen, nicht gehen kann. Kannst du etwas über ihn erzählen?
Er ist eine sehr wichtige Person für uns, schon seit einigen Jahren. Und begonnen hat es, dass wir uns kennenlernten, während ich in Gobo war. Und er ist von Gobo. Er war dort noch Seminarist. Und ich suchte jemanden, der mich begleitet und Fotos macht von dem, was ich mache, weil ich kann nicht mit den Menschen sprechen, gleichzeitig Fotos machen, Fragen stellen, schreiben, die Drohne um das Gelände schicken. Und ich musste jemanden haben, der mir dabei hilft und auch der auch übersetzt. Und dieser Seminarist Sidwan, der hat sich von dem allerersten Tag so eingesetzt. Ich war absolut angetan, wie er seine Arbeit aufnahm und zwar nicht nur Fotos knipste, sondern tatsächlich sich als absolutes Teammitglied sofort mit einbrachte, ohne dass ich danach gefragt habe. Ich merkte, dieser Mensch, der hat ein großes Herz, der will helfen. So entstand dann unsere enge Freundschaft und Zusammenarbeit, die wir bis heute, auch während seiner Ordination, ich flog extra für die Ordination nach Kamerun, ich wollte unbedingt dabei sein. Jetzt ist er Pfarrer, sein erster Einsatz ist in Logone Birni, das war tatsächlich genau dort, wo wir eben diese Flüchtlinge evakuiert haben. Und jetzt ist er leider, er konnte kein Jahr dort arbeiten, er hatte einen Mofa-Unfall, er ist gestürzt mit dem Mofa, das er zur Ordination geschenkt bekam während einer Reise, die er unternahm. Er hat sich dabei einen offenen Beinbruch am Schienbein zugezogen, plus weitere Brüche, die aber inzwischen verheilt sind, aber dieser offene Beinbruch, der wurde in Morua sicher zwei, vielleicht sogar dreimal operiert. Und er hat einfach nicht geheilt. Einmal, als er geheilt war, konnte er aus dem Spital, stürzte er, während er das Spital verlassen wollte. Und der Beinbruch war erneut wieder zurückgefallen. Er konnte nicht raus, er musste wieder liegen bleiben, mehrere Wochen. Als ich dort war, haben wir ihn dann erneut aus dem Spital geholt, haben ihn 6 Wochen lang auf dem Bischofssitz gepflegt und er blieb tatsächlich nur im Bett und er konnte das Bett nicht verlassen. Und nach 6 Wochen haben wir gemerkt, die Wunde, die heilt einfach nicht und es kommt nicht gut. Wir haben jetzt schlussendlich mussten wir ihn evakuieren in den Süden. Auch diese lange, lange Reise von 3 Tagen, die wir mit all unseren Kindern machen. Wir haben ihn jetzt evakuiert in unser professionelles Spital. Aktuell ist er in Ginikon. Er wurde nochmal operiert. Der Knochen war schon infiziert, angegriffen und mit sehr vielen Keimen und Bakterien, sodass alles nochmal sauber gereinigt, geöffnet wurde. Jetzt frisch verbunden, ob alles sauber ist. Und jetzt hoffen wir wirklich, dass er nach langer Zeit, es ist jetzt schon über 6 Monate, dass er hoffentlich endlich gesund wird und wieder arbeiten kann. Er hat viele schwere Stunden, die er ans Bett gefesselt ist. Und ich staune, dass er trotzdem, dass er ans Bett gefesselt ist, seine Arbeit für uns immer ausführt. Er macht einfach über WhatsApp, koordiniert er die Familien, die unter seinen Fittichen sind. Und ich bin absolut begeistert, dass er selbst am Krankenbett sehr viel wirkungsvoller ist als manch andere Person, die gesund auf 2 Beinen gehen kann.
Sehr schön, wir beten weiterhin für Pfarrer Siduan und wünschen ihm natürlich baldige und nachhaltige Besserung. Man kann bei ihm auch Messen lesen lassen, das würde dann über euch koordiniert werden, aber er ist dafür auch immer wieder dankbar. Ich denke mir, die heilige Eucharistie, die tägliche Eucharistie ist für ihn sehr zentral und auch für eure Bischöfe. Und das beeindruckt mich immer wieder, wenn man hier liest, Berichte, wie der katholische Glaube gelebt wird. Und das ist sehr ermutigend.
Ja, das ist tatsächlich so. Ohne die Kirche funktioniert in Kamerun nichts und ohne die tägliche Messe geht auch gar nichts. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Wobei ich mich auch immer freue, wenn ich zum Beispiel mit Ordensschwester Bertha unterwegs bin, dass sie sich nicht dann drängen lässt, dass sie abends um 6 Uhr zu Hause sein muss, weil die Messe beginnt, sondern dass sie weiß, ja, jetzt arbeite ich auch im Namen Gottes und sobald ich zu Hause bin, nehme ich an der Messe teil, auch wenn das noch 10 Minuten sind und ich nicht die ganze Messe teilnehmen konnte.
So wie der heilige Vinzenz von Paul, der sich sehr stark um die armen und kranken Leute gesorgt hat. Und er hat immer gesagt, wenn es mich braucht bei einem armen oder kranken Menschen oder sterbenden Menschen, dann gehe ich, dann ist das das Wichtigste, weil er könnte Jesus sein. In diesem
Genau so.
Sinne. Ja, Katja, wir sind am Ende des Gesprächs. Möchtest du ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ein Abschlusswort, klar, bei uns gibt es auch manch dunkle Momente, wo ich mich dann frage, wird es jemals besser oder wie kann ein Land ohne Gesetze und ohne Regeln überhaupt in eine bessere Zukunft finden? Aber es ist für uns keine Option, aufzuhören und ich denke, die einzige Lösung bleibt, jeden Tag weiterzumachen, Gegensteuer zu geben, sich auf die Kinder und damit auf die nächste Generation zu konzentrieren. Und ihnen vorzuleben, wie man teilt, wie man ehrlich ist und sich einfach nicht herunterziehen lassen von der Misere. Und wir haben ja immer und überall, sei es in Kamerun, vor allem aus den kirchlichen Kreisen oder in der Schweiz, unsere Spenderinnen und Spender, das sind alles so liebe und gute Seelen und Menschen um uns herum, die die gleiche Idee vom Helfen haben. Und all denen möchte ich an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen ein Dankeschön mitteilen. Weil sie sind es, die mich motivieren, jeden Tag weiterzumachen und mich für die Hilfsbedürftigen einzusetzen. Danke vielmals für alles. Auch Andrea, danke für diese Hilfe mit dem Radiointerview, das sehr wertvoll ist. Danke für alles.
Wir danken dir, liebe Katja, und natürlich auch deinem Mann Felix für all das, was ihr für die Kinder tut und einfach für ein besseres Sein auf der ganzen Welt, sprich jetzt vielleicht spezifisch in Kamerun. Und wir wünschen dir und ganz Ascha Gottes besonderen Segen und Schutz, natürlich auch mit viel Freude im Herzen und möge der Heilige Geist euch immer wieder erquicken, vor allem in dunklen Momenten, dass ihr wieder die Freude und die Kraft und den Mut und das Vertrauen findet, weiterzumachen und den Kindern zu helfen. Alles Gute und Gottes Segen, Katja.
Danke vielmals von ganzem Herzen. Das Gleiche wünsche ich für dich auch. Danke, Andrea.
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern. Das ist der Leitspruch von ASCHIA, einem karitativen Non-Profit-Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Kindern zu helfen in Kamerun. Und das war die heutige Sendung mit Katja Bruin. Sie hat den Verein gegründet mit ihrem Mann Felix zusammen und hat erneut Kamerun bereist Ende 2022, Anfangs 2023 und hat über ihre Projekte und ihre Arbeit berichtet. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. ASCHIA dankt Ihnen auch für jede Spende. Sie bekommen weitere Informationen unter www.ascha.ch oder Sie können auch die Familie Bruin, Katja und Felix Bruin im Unterrieberg telefonisch kontaktieren oder Sie sind sogar auch auf Facebook oder Instagram. Deo gracias für Ihre Spende und natürlich auch für Ihr Gebet. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.